SWR Kultur am Samstagnachmittag. Wunderbare Melodien, unverwechselbarer Sound, ein ganz besonderer Teamgeist und drei hervorragende Musiker. Das ist Trio Sense. Seit 25 Jahren schon gibt's dieses Jazz-Trio, das gerade auf Jubiläumstournee ist. Demnächst für viele Konzerte auch bei uns im Südwesten. Ich freue mich sehr, dass der Bandleader und Pianist jetzt unser Gast ist in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo Bernhard Schüler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bleiben wir gleich mal beim Namen Ihres Trios. Sie haben Trio Sense 1999 gegründet und der Name ist wirklich sehr klug gewählt. Da steckt natürlich die Besetzung drin, aber da ist noch mehr dahinter. Was heißt das Sense?
Genau, das wird oft missverstanden, aber was ich mir dabei gedacht habe, ist die Trio-Essenz, also im Englischen die Essenz des Trios. Und einmal hat man halt drei, quasi die Ursprungsidee, drei gleichberechtigte Individualisten, wo nicht alles auf den Pianisten zugeschnitten war, wie das halt früher bei den klassischen Klaviertrios war, sondern dass es halt eben auch Raum für ausgiebige Bassmelodien gibt, auch Schlagzeugsoli. Das war, wie gesagt, so das Anfangskonzept, als ich so 1999 die Band gegründet habe. Und diese Essenz hat sich über die Jahre aber so ein bisschen gewandelt hin zum Song und zum melodischen Jazz. Und in der Tat, Improvisation ist zwar auch ein wichtiges Element, aber steht nicht so im Vordergrund.
Sie haben ja wirklich die Standardbesetzung eines Klaviertrios im Jazz mit Piano, Bass und Schlagzeug. Das klingt ja auch immer wunderbar, aber es ist auch eine Herausforderung, da wirklich schnell zu einem eigenen Stil zu finden. Sie haben bei Trio Sense Ihren Stil Song Jazz getauft und haben damit eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Was steckt hinter dem Song Jazz, den Sie machen?
Also es ist einfach die Fokussierung auf Melodie und den Song, also eingängige Melodien und dass die Melodien, die wir spielen, auch singbar sind, dass die im Ohr hängen bleiben. Also hat nichts zu tun mit diesem, was manche vielleicht unter Jazz sich vorstellen, das ist sehr vertrackt, sehr kompliziert, vielleicht frei, ellenlange Improvisationen, wo man überhaupt nicht mehr so folgen kann, sondern das ist mit einem Song zu vergleichen. Ich sehe mich auch mehr als Singer-Songwriter, also ich bin kein Sänger und eher an zweiter Stelle als Jazzpianist. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen. Ich habe halt Klavier gelernt und versuche halt damit meine Emotionen auszudrücken und Geschichten zu erzählen.
Sie schaffen es ja erstaunlicherweise, alle drei Ihre Instrumente zum Singen zu bringen und singen dann auch gemeinsam. Also beim Klavier ist es schon gar nicht so leicht, beim Schlagzeug denkt man schon gar nicht dran, aber Ihr Drummer Tobias Schulte schafft das genauso gut wie Omar Rodriguez Calvo auf dem Bass, der ja eigentlich auch wieder zu tief ist, um wirklich zu singen. Funktioniert das zusammen auch so gut, weil sie alle gleich schwingen? Dann so klingt ihre Musik.
Ja, es ist so eine Mischung aus Gleichschwingen, aber auch, dass jeder ganz unterschiedlich ist und eigene Impulse bringt. Und ich denke, das macht irgendwie dann auch das Trio aus. Und es ist auch oft so, wenn ich Songs schreibe, dann habe ich da eine sehr klare Vorstellung davon, in welche Richtung das geht und wie das sein soll. Aber die beiden anderen haben dann manchmal eine ganz andere Vorstellung davon, wie das sein könnte. Und aus dieser Mischung, aus diesem Diskurs entwickeln sich dann Songs, auf die ich selbst alleine nie gekommen wäre. Ja, also wie sagt man, das Gesamte ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Wie wir beim Titelsong Julia gerade von Ihrem aktuellen Album gehört haben, entwerfen Sie ja richtig poetische Klangwelten. Die Musik nimmt einen gefangen, entführt einen in eine andere Welt. Warum ist Ihnen die Poesie neben all der Virtuosität und rhythmischen Raffiniertheit, die Sie auch zeigen, so wichtig?
Ja, ich bin vielleicht so ein Stück weit auch ein Schöngeist. Also mich hat solche Musik immer schon am meisten berührt. Also auch andere Jazzmusiker, die in diese Richtung Musik gemacht haben. Das konnte ich stundenlang im Kreis hören, sei es jetzt irgendwie Pat Metheny oder Jan Gabarek oder Leute aus dieser Richtung. Und genau solche Musik wollte ich auch immer schon mal machen. Und ich denke auch, Geschichten erzählen und gesangliche Melodien ist das, was die Leute am ehesten abholt und auch am tiefsten berühren kann. Und das hat mich immer am meisten gereizt, halt auch selber hinzukriegen.
In Ihrem Jazz sind ja auch Elemente aus Folk, Pop und Global Music, aber es sind ja alles Eigenkompositionen. Woher kommen all diese Einflüsse?
Also ich meine, es ist natürlich ein sehr unterbewusster Prozess, also zu komponieren. Und es passiert auch nur in Momenten, wo ich total aufgewühlt bin und emotional, ja, also total geladen bin, dass mir dann irgendwie Songs einfallen, die mir so im Normalzustand nicht einfallen. Also die besten Songs fallen mir in solchen Zuständen ein, wo man total traurig ist oder total überschwänglich, vielleicht verliebt. Und das hat dann eine ganz andere Energie oder fließt dann durch einen durch, als wenn man irgendwie durch den normalen Alltag geht. Und das braucht es immer, so diesen Funken.
Und diese Einflüsse aus anderen Kulturen, haben Sie die persönlich erlebt oder ist das, was man so hört oder wo kommt das her?
Das ist eine Mischung. Also mittlerweile sind wir auch echt schon viel rumgekommen in der Welt und auch über Begegnungen mit Menschen hier in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt entstehen solche Mischungen. Das ist tatsächlich auch das, wo ich das größte Potenzial so sehe für Neuerungen im Jazz oder auch für meine Musik. Also irgendwann ist so der eigene, was aus einem selbst herauskommt, nicht erschöpft, aber es ist endlich so. Und dann auf Einflüsse zu achten, die aus ganz anderen Regionen der Welt kommen, ist eine unglaubliche Inspiration. Und dann gerade durch diese Mischung kann was ganz Neues entstehen. Und da spitze ich die Ohren, wenn ich irgendwas höre. Zum Beispiel über die Playlist von meiner Lebensgefährtin, wenn die bei Spotify irgendwie Mix der Woche hat und so. Und da irgendwas ist, dann sage ich, dreh mal lauter. Und so komme ich dann auch auf neue Ideen. Aber eben auch durch Reisen und andere Menschen.
Dann sucht man Atonalität, richtig kantigen Jazz, ausschweifende Improvisationen bei Ihnen vergebens. Rümpfen da manche eingefleischte Jazzer auch die Nase über Sie und sagen, das ist ja Wohlfühl-Jazz, so Late-Night-Easy-Listening.
Ja, da hatten wir schon teilweise mit zu kämpfen, aber in der Tat ist das gar nicht so, würde ich sagen. Die Leute, die zu unseren Konzerten mal kommen würden, dann würden die merken, dass das auch ganz schön abgeht und auch total energiegeladen live sein kann. Auf der Platte ist es immer was anderes. Da wird schon sehr an Details gefeilt und es geht sehr um Schönklang und super ausgefeilte Arrangements. Aber live ist im Jazz immer noch mal was ganz anderes. Ja, aber mit dem Vorwurf haben wir schon oft uns auseinandersetzen müssen.
Ja, aber eigentlich könnten ja alle Jazzfans glücklich sein, weil sie doch mit dieser Musik Menschen an den Jazz ranführen, die sonst Berührungsängste haben, wenig damit anfangen können, oder? Was erleben Sie da bei Konzerten oder als Feedback auf Ihre Platten?
Also es ist total positiv. Also das Publikum liebt diese Art von Musik und ja, ist da auch recht euphorisch. Und wir merken das auch immer dann am CD-Stand, dass da uns die CDs aus den Händen gerissen werden. Jetzt auch in China haben die Leute uns vorher, wir waren jetzt auf Tour in China, also haben uns die Leute vorher erzählt, die Leute kaufen hier überhaupt keine CDs mehr, uns alles digital. Und das war aber, also wir hatten nach dem ersten Konzert alle CDs verkauft, die wir mitgenommen hatten.
Wahnsinn. Also waren die Chinesen richtig begeistert von Ihnen?
Ja, total. Und Ähnliches haben wir jetzt auch viel häufiger im Ausland erlebt, vor ein paar Monaten mal in Rumänien, also das gleiche Lied vom Veranstalter, ja, bringt nicht so viele CDs mit, die Leute kaufen keine CDs mehr. Und genau das Gegenteil war der Fall. Also irgendwie kommt das bei den Leuten ganz gut an, was wir machen.
Offensichtlich. Sie waren ja auch schon in Japan und Taiwan sehr erfolgreich auf Tour. Gibt es da in Asien eine besondere Affinität zu Ihrer Musik? Oder würden Sie sagen, weil Sie jetzt auch erzählt haben, in Rumänien funktioniert es wunderbar, ist das global gleich?
Ich würde sagen, es ist ein Stück weit global gleich. Die Emotionen sind bei allen Menschen irgendwie vergleichbar und schöne Melodien und schöne Geschichten oder tiefe Geschichten holen die Menschen überall ab. Und in Japan gibt es aber tatsächlich eine ziemliche Affinität für Jazz. Also das haben wir gemerkt, da hat Jazz einen anderen Stellenwert oder hat sowas von Schick. Da hat es einen anderen Stellenwert.
Sie sind 1979 in Kassel geboren, wo Sie auch heute wieder leben, haben erst Klavier gelernt, dann Saxophon und Klarinette. An der Kölner Musikhochschule haben Sie dann Jazzklavier studiert. Wie sind Sie zum Jazz gekommen? Gab es da ein Erweckungserlebnis? Gab es wichtige Vorbilder?
Also der Einstieg war über meinen Vater, der totaler Jazzfan war, selbst kein Instrument spielt, aber Oscar Peterson lief bei uns rauf und runter und Count Basie, also die traditioneller Jazz. Und dann meine Halbschwester, Pianistin auch, und die hat mich als Teenager mit Keith Jarrett irgendwie in Kontakt gebracht und mir da das Köln-Konzert irgendwann mal geschenkt, zusammen mit den Noten. Und das war dann der ultimative Einstieg in diese Richtung. Also es hat mich total geflasht und das habe ich dann monatelang versucht nachzuspielen und da war es dann um mich geschehen.
Aber Popmusik hat Sie auch geprägt, ne? Sie waren mal großer Sting-Fan, oder?
Bin ich eigentlich immer noch. Also Sting vereint auch ganz viele Sachen, die ich total bewundere. Aber ist ja auch total offen, was andere Kulturen angeht und hat immer auch hochvirtuose Jazzmusiker um sich geschart und auch immer versucht, Genres zu verbinden und Grenzen zu überschreiten. Und hat in seiner Musik auch ganz viele krumme, ungerade Takte. Man findet da ganz häufig 7/8-Takte oder 9/8-Takte. Und es klingt aber irgendwie ganz einfach und eingängig. Und das war immer auch so mein Anspruch an meine Musik, dass sie irgendwie einfach klingt, aber wenn man genau hinhört, sie gar nicht so einfach ist.
1999 haben Sie Trio Sense gegründet. Da waren Sie gerade mal 20. Ihre erste Band haben Sie sogar mit 15 schon gegründet, mit der Sie auch Bundessieger bei Jugend Jazz und wurden. Damals haben Sie auch angefangen, eigene Stücke zu schreiben. Woher kam dieser Drang zur Komposition, zur Eigenständigkeit als Künstler?
Das ist einfach so passiert. Also da habe ich mir damals nicht so viel Gedanken gemacht. Also der Einstieg in diese Welt der Improvisation und dann auch des Komponierens war wirklich Keith Jarrett damals. Und ich habe dann halt angefangen, es ist ja ein komplett improvisiertes Konzert, dieses Köln-Konzert. Und ich habe mit diesem Material, was ich dann halt anfänglich nachgespielt habe, selbst versucht zu improvisieren und dann kleine Fragmente aufgeschrieben und daraus dann so die ersten eigenen Stücke gebastelt. Und das hat mir einfach total viel Freude gemacht. Irgendwie, es ist wie ein Gedicht schreiben, halt eben Musik schreiben und so seine Gefühle irgendwie festhalten.
Und Sie hatten nie den Drang, sich als Solist so ganz groß zu profilieren? War das Spielen mit anderen immer wichtiger?
Mich hat das ein bisschen gestört, dass im Jazz immer die ganzen Bands nach den Bandleadern benannt waren. Also auch bei den Klaviertrios ist es eigentlich üblich, dass das Trio nach dem Pianisten halt benannt ist. Und ich wollte damals halt irgendwie ein bisschen einen anderen Weg gehen und eben dieses Bandgefüge in den Fokus richten und nicht so die einzelnen Personen. Was vielleicht auch ein bisschen untypisch für den Jazz ist, weil es da halt sehr viel um Solisten und um Virtuosität geht. Und mir ging es eher so um das Zusammenspiel als Band.
Was ich toll finde, so sehr ich Jazz liebe, wenn dann ewig lang improvisiert wird, dann denke ich immer, Jungs, es reicht, spielt wieder den Song. Also das macht unheimlich Freude bei Ihnen und wie gesagt, ich glaube, dass es ganz viel mehr Menschen erreichen kann. Und dann spürt man und sieht auch bei Ihnen in den Videos die Konzentration, die Hingabe, die große Spielfreude bei diesem Gemeinschaftserlebnis, zusammen die Musik zu machen. Warum ist für Sie der Teamgedanke in der Musik so wichtig?
Man kommt zusammen in Gefilde, in die man alleine also nicht kommt. Oder man kommt auch zusammen in so einen Flow rein. Und wenn man das dann hat, das ist Magie auf der Bühne. Und für uns ist das, also im Idealfall ist Konzerte spielen keine Arbeit im herkömmlichen Sinne, sondern ist wie ein Fest. Und die ganze Arbeit passiert so im Vorfeld. Und wenn man dann auf der Bühne ist und dann in so einen Flow kommt, da ist das einfach Wahnsinn, ja.
Sie spielen in dieser Besetzung seit 2019. Wie schwierig ist es, wenn die Besetzung wechselt? Müssen Sie da erst wieder ganz langsam neu zusammenwachsen oder merkt man ganz schnell, passt und dann läuft's auch?
Ja, beides. Also es muss schon irgendwie auf eine Art von Anfang an passen, aber man wächst natürlich über die Jahre immer mehr als Trio zusammen, wie in anderen Beziehungen auch. Es wird immer tiefer und man versteht sich irgendwann blind. Auch auf der Bühne weiß man, wie man reagiert auf bestimmte kleine Signale von den anderen. Braucht dann auch gar nicht mehr so viel Noten, sondern hört oder reagiert halt spontan und weiß, wie der andere reagiert. Ja.
Trio Sense ist dieses Jahr viele Monate auf Jubiläumstour, kommt auch in den Südwesten im Frühling und im Herbst. Die nächsten Konzerte sind am 3. Mai in Bonn, am 30. in Kaiserslautern, am 7. Juni in Stuttgart, am 18. August dann in Worms und im Herbst in Freiburg, Darmstadt, Karlsruhe und Mannheim. Da spielen Sie Stücke aus den 25 Jahren, zum Teil in ganz neuen Arrangements. Die haben Sie wahrscheinlich selber regelrecht neu entdeckt dann. Und Titel, die erst auf ihrem 10. Album erscheinen werden. In welche Richtung gehen denn die neuen Titel? Ist das anders als bisher?
Ich versuche schon immer, dass es eine Weiterentwicklung gibt. Aber natürlich muss man trotzdem so dann den Spagat schaffen, dass man sich selbst treu bleibt, seine Handschrift behält. Also ich versuche grundsätzlich, neue Alben immer so divers wie möglich zu gestalten und ganz viele verschiedene Richtungen immer einzubeziehen. Und habe da eigentlich auch überhaupt keine Berührungsängste. Sie sprachen schon mal Pop an, also da mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken mehr. Also ich schreibe einfach die Musik, die aus mir rauskommt und versuche viele Einflüsse irgendwie zu verbinden und zu verarbeiten. Und was hinterher rauskommt, muss man halt mal schauen. Aber offen zu sein für alle möglichen Musiken, die es da draußen gibt und ja, immer was Neues und sich nicht wiederholen. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den ich an mich habe.
Und wann kommt das neue Album?
Das wird 2025 werden. Also, aber wann, kann man noch nicht sagen.
Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber die Konzerte helfen drüber weg. All unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Was wünschen Sie sich und warum?
Ja, ich habe mir von Ondera den Song ausgesucht, Blackout in Paris. Und Ondera, oder ich glaube J.S. Ondera, wie er heißt, war so die Entdeckung für mich in den letzten Monaten als Singer-Songwriter. Weil er ganz tolle eigene Songs schreibt, sehr tiefgründige Texte, also ist ein Musikpoet und eine unfassbare Stimme, wo ich am Anfang gar nicht wusste, ist das jetzt eine männliche Stimme oder eine weibliche Stimme. Also hat mich total geflasht. Ja, kann ich immer wieder hören, bin total begeistert von dem Typen.
Er stammt aus Kenia, ne?
Genau. Lebt wohl einiger Zeit jetzt in den USA, hat, glaube ich, eine Green Card gewonnen. Also ich habe ihn noch nie live gesehen, bin irgendwie auch über meine Lebensgefährtin darauf aufmerksam geworden. Dann lief er nächste Woche bei Spotify und dann dachte ich, mach mal lauter, voll geil. Und habe mir dann die Alben angehört und dann einige Songs zehnmal hintereinander, weil die mich echt total begeistert haben.
Wir sind gespannt. Vielen Dank, Bernhard Schüler, und viel Erfolg auf der Jubiläumstour und dann 2025 mit dem neuen Album. Wie gesagt, ab Mai ist Trio Sense bei uns im Südwesten unterwegs. Alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.